das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns hier bei den Tagesthemen jetzt regelmäßig und darauf freue ich mich.
Einen schönen guten Abend auch von mir und willkommen im Team, Jörg.
Danke. Bei der Fußball-WM in Nordamerika bestimmen zwei Männer die Spielregeln, die sich schon lange kennen und offenbar gut verstehen. Dieses Foto ist 8 Jahre alt. FIFA-Chef Infantino erklärt Donald Trump den Unterschied zwischen der gelben und der roten Karte. In der vergangenen Woche nutzte Trump den kurzen Draht und rief Infantino an, weil er eine rote Karte bei der WM einfach ungerecht fand. US-Stürmer Balogun hatte sie kassiert für diesen Tritt auf den Fuß seines Gegenspielers. Und nach den Regeln der FIFA wäre er heute Nacht im Achtelfinale gegen Belgien gesperrt. Doch für ihn macht die FIFA eine Ausnahme und setzt die Strafe zur Bewährung aus. Aus Washington, Sandra Razzo.
Zwei, die sich bestens verstehen. FIFA-Chef Infantino und US-Präsident Trump. Der gab nun offen zu, seinen Freund Gianni angerufen zu haben, um sich über die rote Karte für den US-Stürmer Folarin Balogun zu beschweren. Politische Einflussnahme bei der Fußball-WM? Davon will der US-Präsident nichts wissen. Ich habe nur um Überprüfung gebeten. Ich habe ihm nicht gesagt, was er tun muss. Er ist smart und tough, dieser Gianni Infantino. Nur die besten Spieler kann man doch nicht rausnehmen. Was war passiert? Am Mittwoch das 16. Finale USA gegen Bosnien und Herzegowina. Ein Foul, ein Pfiff, eine rote Karte und damit die Sperre für US-Stürmer Balogun. Das US-Team ist verärgert, Donald Trump greift zum Hörer. Gestern dann Erleichterung im US-Team. Die FIFA setzt die Sperre zur Bewährung aus. Balogun darf im Achtelfinale gegen Belgien spielen. Das belgische Team protestiert vergeblich. Unser Fußballverband verteidigt hier nicht das Nationalteam. Er verteidigt den Fußball im Allgemeinen, seine Integrität und Ethik. Fußball ist in den USA weniger populär als anderswo. Deswegen hatte der FIFA-Präsident dem US-Präsidenten das mit der roten Karte und den Folgen hier mal erklärt. Dass seine FIFA nun eine solche Sperre aussetzt, ein erstaunlicher Vorgang.
Ich kenne persönlich keinen aktuellen Fall, wo die Sperre gänzlich zur Bewährung ausgesetzt worden ist und halte das in diesem Fall auch nicht für gerechtfertigt.
Auch die UEFA sieht eine rote Linie überschritten und spricht von einer unbegreiflichen Entscheidung. Und Gianni Infantino? Er gibt zu verstehen, er sei nicht beteiligt gewesen. Ich lese die Entscheidungen des FIFA-Disziplinarausschusses, wenn sie veröffentlicht werden. Manchmal überraschen sie mich, manchmal stimme ich mit ihnen überein, manchmal nicht. Was ich jedoch immer tue, ist, diese Entscheidungen zu respektieren. US-Präsident Donald Trump will beim Achtelfinale USA gegen Belgien nicht im Stadion sein. Doch er hat dem Spiel schon jetzt seinen Stempel aufgedrückt.
Die FIFA und die große Politik. Dazu die Meinung von Benjamin Best vom Westdeutschen Rundfunk.
Plötzlich entdeckt der Fußball seine Prinzipien. DFB-Präsident Bernd Neundorf sagt heute, es gehe um nichts weniger als die Glaubwürdigkeit der FIFA. Dabei ist die demonstrative Nähe von FIFA-Präsident Gianni Infantino zu politischen Machthabern kein neues Phänomen. Es ist eine Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Ob der russische Präsident Wladimir Putin, der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman oder US-Präsident Donald Trump. Die FIFA inszeniert seit Jahren ihre Nähe zur Macht und offeriert im Gegenzug die Bühne Fußball. Und viele Verbände haben dazu geschwiegen, auch der DFB. Dessen Präsident im mächtigsten Gremium des Weltfußballverbandes, dem FIFA-Rat, sitzt und dafür mit einer 250.000 Dollar pro Jahr vergütet wird. Neu ist etwas anderes. Erstmals entsteht der Eindruck, dass Infantinos Nähe Auswirkungen auf eine sportliche Entscheidung bei einer laufenden Weltmeisterschaft haben könnte. Ob Donald Trump die FIFA tatsächlich beeinflusst hat, ist nicht bewiesen. Aber genau diesen Zweifel hätte der Weltverband niemals aufkommen lassen dürfen und kann ihn jetzt nicht mehr ausräumen. Dass der DFB jetzt Konsequenzen fordert, ist deshalb richtig, aber auch wohlfeil. Denn wer jahrelang schweigt, wenn die Grenzen zwischen Fußball und Politik immer weiter verwässert werden, sollte sich nicht erst dann zu Wort melden, wenn es zu spät ist.
Die Meinung von Benjamin Best. In Berlin ist Endspurt, die letzte Woche vor der politischen Sommerpause. Nach den Reformpaketen bei Gesundheit, Rente, Steuern hatte die Bundesregierung noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Es ging um den Haushalt fürs nächste Jahr. In dem klaffte noch vor kurzem eine Lücke von 21 Milliarden Euro. Heute stimmte das Kabinett einem ausgeglichenen Haushalt zu. Möglich wird das Ganze durch viel frisches Geld und ein paar Tricks. Der Bund will für seinen Haushalt und für die sogenannten Sondervermögen mehr als 200 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Und weil das noch nicht reicht, wird außerdem die eiserne Reserve angegriffen und der Finanzminister zweigt noch ein paar Milliarden ab aus dem Klima- und Transformationsfonds. Geld, das, wie der Name schon sagt, für einen anderen Zweck gedacht war. Jan-Peter Bartels.
Es ist eine Art eiserne Reserve, ein Notgroschen, die rund 11 Milliarden Euro hohe Rücklage. Knapp 7 Milliarden Euro davon gibt der Finanzminister nun aus. Der Griff in die Reserve, weil ansonsten der Haushalt nicht steht. Die Lücken einfach zu groß, erklärt der Finanzminister heute.
Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen.
Damit mehr Geld für eine Rakete da ist, sozusagen, hätten manche Minister hier am Kabinettstisch auch etwas mehr sparen können, sagen Kritiker. Folgendes hat das Kabinett heute beschlossen. Der Haushalt 2027 soll 555 Milliarden Euro haben. Rund 119 davon neue Schulden. Dazu kommen zusätzlich weitere Ausgaben aus extra Schuldentöpfen, den sogenannten Sondervermögen. 30 Milliarden aus dem für die Bundeswehr und 55 aus dem für die Infrastruktur. Zusammengerechnet werden es also knapp 204 Milliarden neue Schulden sein. Die Pläne füllen viel Papier. Als die Opposition sie sieht, warnt sie vor teuren Folgekosten, den Zinsen.
Diese ganzen Schulden haben auch Auswirkungen. 2030 rechnet die Bundesregierung jetzt mit einem Schuldendienst von 82 Milliarden Euro. Das ist Geld, das uns später für die Rente, für die Gesundheit, für die Infrastruktur fehlen wird, sprich für die Demografie.
Das Arbeits- und Sozialministerium, der größte Posten mit rund 201 Milliarden. Dann Verteidigung. Hier fließen rund 150 Milliarden, alles eingerechnet, wie beispielsweise Geld für die Ukraine. Die sogenannte Bereichsausnahme macht es möglich. Für Verteidigungsausgaben gilt keine Schuldenbremse.
Es geht nicht, whatever it takes bei Aufrüstung und auf der anderen Seite in allen sozialen Bereichen kürzen. Das ist unverantwortlich.
Auf der anderen Seite sehen wir, wie die Investitionsquote künstlich hochgerechnet wird, indem einfach Mittel, die für die Verkehrsinfrastruktur gedacht werden, jetzt in den Bundeswehretat umgebucht werden. Der Verschiebebahnhof hat gerade wieder neue Gleise bekommen.
Jetzt werde das Sparen aber richtig anfangen, gelobt Schwarz-Rot. Doch die Reserven zerrinnen, die Aufgabe ist groß.
Über die große Aufgabe und den Bundeshaushalt 2027 habe ich am Abend mit Finanzminister Lars Klingbeil gesprochen. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Unser Land sehnt sich nach guten Nachrichten. Sie wollen mehr Schulden aufnehmen, als Sie selbst vor kurzem noch geplant hatten. Hat das mit dem Sparen einfach nicht besser geklappt?
Nein, es hat geklappt mit dem Sparen im Kabinett. Wir haben eine Lücke von ursprünglich 34 Milliarden auflösen können. Wir haben einen verfassungsgemäßen Haushalt auf den Weg gebracht. Und das in Zeiten, wo wir seit über 4 Jahren kein Wirtschaftswachstum haben und wo wir gerade jetzt erlebt haben, dass der Krieg, den Donald Trump im Iran begonnen hat, dass der nochmal massiv auch unsere wirtschaftlichen Aufschwung abgebremst hat. Und insofern ist das gut. Aber ich sage auch sehr klar, die Aufgabe im Kabinett für die nächsten Jahre weiter einzusparen, die bleibt und da sind alle in der Pflicht.
Sie hatten im April noch ehrgeizigere Pläne. Sie wollten den Notgroschen, den die Regierung Merkel Ihnen überlassen hat, nicht antasten. Da gehen Sie jetzt doch an. Sie räumen den größten Teil dieses Notgroschens ab. Warum ist die Not seit April jetzt plötzlich so groß? Den Krieg gab es da auch schon.
Ja, aber wir hatten danach die Steuerschätzung und haben eben gesehen, wie stark dieser Krieg im Iran den Donald Trump begonnen hat, wie stark der auch hier bei uns das Wirtschaftswachstum abbremst, wie stark wir beispielsweise auch mit dem Tankrabatt ja dann Geld in die Hand nehmen mussten, um die Verbraucherinnen und Verbraucher durch diese schwere Zeit durchzubringen. Und deswegen ist wichtig, dass wir unser Land jetzt auf einen Wachstumspfad bringen, dass wir einen Haushalt haben, aber dass wir auch Strukturentscheidungen treffen, beispielsweise die Ergebnisse der Rentenkommission, die Reform auch im Bereich der Gesundheitspolitik. Das sind alles Dinge, die wir jetzt voranbringen und die dann auch dafür sorgen, dass wir künftig wieder mehr Spielräume in unserem Land haben. Und das sind wir der künftigen Generation schuldig.
Tatsächlich verschieben Sie ja die Tilgung von Schulden. Ich habe es gesagt, Sie gehen an die Reserve ran. Sie greifen in den Klimafonds, in dem das Geld ja nun wirklich für andere Dinge vorgesehen ist. Das klingt ein bisschen so, als dass Sie mit dem Rücken an der Wand stehen. Warum gab es da nicht andere Möglichkeiten?
Ja, es sind schon wirtschaftlich schwierige Zeiten, das will ich gar nicht verhehlen. Und natürlich ist es so, dass diese Regierung sehr viel beim Klimaschutz macht. Das will ich dann einmal auch deutlich sagen. Ich habe die Kritik ja die letzten Tage schon gesehen. Aber wir haben überhaupt erstmal die Verabredung getroffen, 100 Milliarden zusätzlich in den Klima- und Transformationsfonds zu stecken.
Und dafür hatten Sie den Grünen versprochen, diese 10 Milliarden auch für Klimaschutz auszugeben.
Ja, und wir machen auch viel mehr im Bereich Klimaschutz, als das anderen Regierungen überhaupt möglich war. Ich will hier nur sagen, wir fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben den Industriestrompreis jetzt endlich auf den Weg gebracht, der den großen Industrieunternehmen auch hilft, in dieser Phase der Transformation standzuhalten und auch künftig in Deutschland zu produzieren. Und wir geben Prämien, wenn es darum geht, dass man auf die Elektromobilität umsteigt. Das sind alles wichtige Entscheidungen. Dazu kommen noch Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Deutschen Bahn. Alles das machen wir möglich. Investitionen, Strukturreform, ja, aber wenn auch Konsolidierung. Das ist die Aufgabe, die wir haben.
Wenn Ihnen das so wichtig ist, muss Sie das doch schmerzen, dass Sie da rangehen müssen.
Natürlich ist es so, dass ich als Finanzminister auch harte Entscheidungen treffen muss. Dass ich Kabinettskollegen sagen muss, in dem Bereich und in dem Bereich wird jetzt gekürzt. Aber ich will es noch mal sagen, als ich vor einem Jahr den Haushaltsplan auf den Weg gebracht habe für 27, die ersten Zahlen, als wir die hatten, lag die Lücke bei 34 Milliarden. Das ging es zu schließen. Und erinnern Sie sich bitte dran, die Vorgängerregierung ist an viel weniger Haushaltslücke gescheitert. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt heute einen verfassungsgemäßen Haushalt auf den Weg gebracht haben. Das in Zeiten, wo wir kein Wirtschaftswachstum haben. Aber die Prioritäten, die sind klar benannt. Wir wollen das Land modernisieren. Wir wollen auf einen Wachstumspfad zurückkommen. Und wir geben auch massiv Geld in die Verteidigungsfähigkeit. Das will ich hier schon sagen. Gegen Putin werden wir uns mit der schwarzen Null nicht schützen können. Deswegen müssen wir jetzt auch Geld in die Verteidigung zusätzlich stecken. Wir holen auf, was wir die letzten 30 Jahre versäumt haben.
Machen wir es mal konkret mit dem Wachstum, mit der Verbesserung. Im normalen Leben sind Schulden dann gut, wenn man auch was dafür bekommt, was den Alltag dann auch leichter und schöner macht. Für die heute 20-, 30-Jährigen, was haben die im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr von all ihren Schulden?
Erstmal haben sie davon, dass wir in diesem Land sicher leben können. Ich meine, wir hören doch immer wieder, dass Putin 29 in der Lage sein wird, auch ein NATO-Land anzugreifen. Und wir wollen doch hier sicher leben. Wir wollen uns beschützen können. Und dafür müssen wir unsere Bundeswehr besser ausstatten. Und es ist für die junge Generation auch wichtig, dass wir in Straßen, in Schulen, in Kindergärten, in Brücken, in die Digitalisierung, in die Bahn investieren, damit dieses Land stark ist, damit es modernisiert ist, damit das Wachstum wieder Fahrt aufnimmt. Das ist doch für eine nächste Generation wahnsinnig wichtig. Und diese Zukunftsinvestition, die bringen wir jetzt mit diesem Haushalt auf den Weg.
Muss man dann nicht offen sagen, ein Drittel, je nachdem, wie man es rechnet, ist auf Pump in Ihrem Haushalt? Die Schuldenbremse ist nur noch Augenwischerei?
Natürlich haben wir zu Beginn dieser Legislatur mit den Grünen eine bewusste Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, wir nehmen 500 Milliarden Sondervermögen auf, um in Infrastruktur und die Zukunft dieses Landes zu investieren. Und wir haben gesagt, wir machen im Grundgesetz die sogenannte Bereichsausnahme, damit wir auffüllen können, was in 30 Jahren nicht ausreichend in die Bundeswehr investiert wurde. Und diese beiden Sachen zusammen führen natürlich dazu, dass wir heute mehr Schulden aufnehmen. Aber ich sage Ihnen sehr klar, es sind Schulden, es sind Investitionen, die wichtig sind für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, die garantieren, dass Deutschland stark bleibt, dass wir souverän sind, dass wir selbst entscheiden, in welche Richtung es geht. Das entlässt uns nicht aus der Verantwortung, diese Schulden noch wieder abzubauen. Aber erstmal muss jetzt in Sicherheit und Zukunft investiert werden. Und das tut diese Bundesregierung.
Finanzminister Lars Klingbeil, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, alles Gute.
In der Ukraine war es der zweite Großangriff innerhalb einer Woche. Mit Dutzenden Raketen und hunderten Drohnen hat die russische Armee in der Nacht vor allem die Hauptstadt Kiew beschossen. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben. Zahlreiche große Wohngebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt. Und die Attacke fand statt einen Tag vor dem Start des NATO-Gipfels in Ankara. Dort ist der Krieg gegen die Ukraine ein zentrales Thema. Und diese letzte Nacht hat einmal mehr gezeigt, wie weitgehend schutzlos ukrainische Städte den Luftangriffen mittlerweile ausgesetzt sind. Tina Hassel, du beobachtest den Gipfel in Ankara. Kann oder will die NATO der Ukraine nicht helfen, diese Luftangriffe abzuwehren?
Am Willen mangelt es nicht, Jörg. Die NATO weiß, dass die Ukraine ganz dringend mehr Luftverteidigung braucht. Aber sie hat wenig, was sie noch anbieten kann. Die Lagerbestände für Abwehrraketen sind knapp. Das hat sich durch den Irankrieg noch einmal verschärft. Und deshalb hat NATO-Generalsekretär Rutte heute auch gefordert, man müsse jetzt dringend mehr produzieren. Aber er hat eben auch eingeräumt, dass sich das nicht von heute auf morgen ändern lässt. Deutschland hat gerade erst im März noch mal 5 Patriots an die Ukraine geliefert. Da ist jetzt auch nichts mehr im Stock. Und deshalb will man hier jetzt Druck auf die NATO-Partner ausüben, die noch über Systeme verfügen, die aber nicht abgeben. Und der ukrainische Präsident hofft, aus Washington jetzt schnell die Lizenz zu bekommen, selbst mit der Produktion von Patriots zu beginnen. Zelensky ist morgen hier in Ankara und wird da ganz bestimmt noch einmal Druck machen.
Nun will der Gipfel ja die finanzielle Unterstützung für die Ukraine diesmal gleich für 2 Jahre sichern. Allerdings hat Donald Trump am Wochenende länger mit Wladimir Putin telefoniert. Wie sicher ist, dass es dabei bleibt?
Naja, Trump hat davor auch mit Zelensky telefoniert und das sei ein gutes Gespräch gewesen. Und was die Finanzierung der Ukraine angeht, die versprochenen 140 Milliarden für die kommenden 2 Jahre, die werden ohnehin von den Europäern weitgehend bezahlt. Die USA haben sich aus der finanziellen Unterstützung fast völlig zurückgezogen. Und da wird auch ein EU-Hilfspaket noch mit eingerechnet. Aber es bleibt eine Lücke und deshalb ist es so wichtig, hier jetzt wirklich auch für 2 Jahre Klarheit zu schaffen. Denn ein Signal soll an Moskau gehen. Man soll nicht damit rechnen, dass der Ukraine das Geld ausgeht, sollte Russland diesen Krieg weiterziehen wollen.
Tina, danke nach Ankara. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Julia Niharika.
Der deutsche Marineschiffbauer TKMS erhält von Kanada einen Milliardenauftrag. Wie Premierminister Carney bekannt gab, will der NATO-Verbündete bis zu 12 U-Boote kaufen. TKMS mit Sitz in Kiel setzte sich damit gegen einen Konkurrenten aus Südkorea durch. Die Bundesregierung hatte sich für das Geschäft stark gemacht, auch mit Blick auf die gemeinsame Sicherheitspolitik in der NATO. Das Gesundheitssparpaket von Ministerin Wagen wird offenbar noch geändert, bevor der Bundestag in dieser Woche darüber abstimmt. Die Regierungskoalition hat dazu Anträge nachgereicht. Sie betreffen unter anderem die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Diese soll bestehen bleiben, wenn die Kinder unter 12 Jahre alt sind. Bisher war das nur vorgesehen für Eltern mit Kindern unter 7 Jahren. Der massive Stromausfall in Berlin Anfang Januar hat nach dem Bericht einer Expertenkommission schwerwiegende Mängel offengelegt. Unter anderem bei der Notstromversorgung und der Kommunikation mit der Bevölkerung. Die Experten schlagen ein zentrales Lagezentrum vor, das in Krisenfällen alle Informationen bündelt. Von dem durch einen Brandanschlag verursachten Blackout waren etwa 100.000 Menschen betroffen. Viele waren tagelang ohne Strom, Heizung und Handynetz. Die mehrtägigen Gedenkfeiern für den getöteten obersten Führer Irans, Ayatollah Khamenei, haben heute ihren Höhepunkt erreicht. In Teheran versammelten sich nach staatlichen Angaben Millionen Menschen zu einem Trauerzug. Die Särge von Khamenei und mehreren ebenfalls getöteten Familienmitgliedern wurden durch die Menge gefahren. Der iranische Führer war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff getötet worden.
Und wir kommen noch mal zum Fußball. Spanien steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die Mannschaft besiegte am späten Abend Portugal durch ein Tor in der 91. Minute mit 1:0. Mikel Merino war der Torschütze. Und nun wartet am Freitag der Sieger der Partie USA gegen Belgien auf Spanien. Die beginnt in 2,5 Stunden. Tja, Da bleibt gerade noch Zeit, auf das Wetter von morgen zu schauen. Claudia, wie wird es?
Jörg, es wird sonnig und heiß im Südwesten und mit ziemlich vielen Wolken geht es weiter im Nordosten, wie auch schon in den letzten Tagen. Jetzt aber breitet sich eine neue Hitzewelle aus und zwar von Südwesten her. Das heißt, morgen dort schon Temperaturen, überall, wo es hier so dunkel-orange eingezeichnet ist, 30, zum Teil auch 34 Grad. Mittwoch wird die Hitze dann wieder ein bisschen zurückgedrängt. Am Mittwoch wirklich den Oberrhein entlang über 30 Grad, werden meist so 32 Grad sein. Dann aber Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kommt diese Hitze weiter in die Mitte Deutschlands voran, auch bis in den Süden Niedersachsens. Dann haben wir es verbreitet mit Temperaturen um die 35 Grad zu tun. Und so wie es im Moment ausschaut, wird das auch noch bis Mitte nächster Woche reichen. Aber das ist ein bisschen weit geguckt, da schauen wir in den nächsten Tagen noch mal drauf. Jetzt in der Nacht noch dichtere Wolken mit leichtem Regen im Nordosten. Im Südwesten ist es meist sternklar. Morgen im Tagesverlauf kommt dann ein neues kleines Tief mit leichtem Regen. Der wird sich über Sachsen wieder verabschieden. Nach Südwesten und Westen hin bleibt es trocken, häufig sogar sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 19 bis 15 Grad, 13 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen in der Nordhälfte meist 17 bis 23 Grad, nach Süden und Südwesten über 30 Grad. Die nächsten Tage bringen leichten Regen, am Mittwoch über der Mitte. Temperaturen dann meist 21 bis 32 Grad. Donnerstag zunehmend sonnig und dann breitet sich die Hitze mehr und mehr aus.
Und erreicht doch den Norden nicht ganz. Danke, Claudia. Damit Sie die Zeit bis zum Fußball jetzt gut überbrücken können, kommt erstmal ein Polizeiruf aus Rostock.
Tja, und ab kurz vor 13:30 berichten wir aus Seattle über das WM-Achtelfinale USA gegen Belgien.
Morgen sehen wir uns dann in der Halbzeitpause des Spiels Schweiz gegen Kolumbien gegen 22:50 Uhr. Bis dahin, tschüss und lassen Sie es gut gehen.
Tschüss.